SWR 2 Forum.
Die USA vor dem Machtwechsel, die gespaltenen Staaten von Amerika. Mein Name ist Klaus Heinrich. In knapp 50 Stunden wird Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Sein Vorgänger, der noch amtierende Präsident Donald Trump, wird nicht dabei sein. Ebenso wenig wie die zahlreichen Anhänger der neuen Nummer 1, die normalerweise die Washington Mall an diesem Tag bevölkern. Und schon gar nicht seine Gegner, so wie das eigentlich an diesem Tag, der Tag der Einheit und der Versöhnung der amerikanischen Nation, eigentlich üblich ist. Das heißt genauer gesagt, die staatlichen Sicherheitsbehörden tun alles, damit Bidens dezidierte Feinde nicht vor Ort sein werden. Denn das FBI befürchtet, dass über 50 angemeldete Demonstrationen in den Hauptstädten der einzelnen Staaten und in Washington selbst zur Eskalation neigen könnten. Und niemand weiß, wie der Wahlverlierer Trump die letzten Stunden an der Macht nutzen wird. Wird der Machtwechsel genauso spektakulär werden wie die vergangenen 4 Jahre oder läuft am Ende doch alles glatt? Welche Ambitionen hat der scheidende Präsident? Was ist sein politisches Erbe? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum der Hörfunkkorrespondent Thorsten Teichmann im ARD-Studio Washington und die Historikerin Professor Britta Weitschmidt-Nelson von der Universität Augsburg. Herr Teichmann, erwarten Sie in den nächsten Tagen eigentlich erneut gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den Trump-Fans und den Sicherheitsbehörden? Was sagen die Behörden? Wie ist der Stand der Dinge in Washington?
Genau, ich kann Ihnen sagen, was die Behörden sagen, und das ist eben eine Warnung, dass es womöglich neue Gewalt geben kann, aber eben nicht nur hier in Washington DC, wo ich im Moment sitze, sondern eben auch in den einzelnen Hauptstädten der Bundesstaaten. Für mich ist es relativ schwierig, das einzuschätzen, denn ich weiß nicht, auf welcher Grundlage diese Warnungen rausgegeben werden. Es wird immer wieder gesagt, dass man im Darknet also Diskussionen verfolgt, dass man die Sorge hat, dass sich die radikalen und extremen Anhänger von Donald Trump durch den Sturm auf das Kapitol eher im Recht sehen und eher bestätigt fühlen und das als großen Sieg ansehen und deswegen womöglich die Demonstration wiederholen wollen. Und das andere ist einfach, dass natürlich auch mit reinspielt, dass die Sicherheitsbehörden, die Strafverfolgungsbehörden da an dem Mittwoch, an dem 6. Januar natürlich gepatzt haben und dass sowas sich nicht wiederholen soll und deswegen eben diese Zaunfelder, die jetzt im Grunde alle wichtigen Gebäude hier in Washington DC absperren, die gesamte National Mall, das ist in der Innenstadt diese Verbindung zwischen Lincoln Memorial, Washington Monument und dem Kapitol, die ist völlig gesperrt, da kommt man nirgendwo mehr ran, ebenso eben rund ums Weiße Haus und auch um den obersten Gerichtshof.
Klar, einen zweiten Sturm auf das Kapitol darf es nicht geben, deshalb wurden 25.000 Nationalgardisten sowie tausende Polizisten zum Schutz der Inaugurationsfeier in Washington abkommandiert. Wie ist denn jetzt, Herr Teichmann, aktuell die Lage in der Hauptstadt? Ist das schon so eine Art Hochsicherheitstrakt? Wie darf man sich das vorstellen, die Atmosphäre?
Ja, wenn Sie reinspazieren in die Stadt, dann ist schnell Schluss im Moment. Die Zaunfelder sind an einigen Stellen noch offen. Das heißt, man kommt in den inneren Bereich an manchen Stellen noch rein. Dort, wo dann am Mittwoch auch wirklich abgesperrt ist. Und man kommt dann wirklich nur noch mit einer Akkreditierung durch. Das bedeutet aber für den Mittwoch auch, dass die Bilder, die wir sonst von einer Amtseinführung aus Washington DC kennen, nämlich von Hunderttausenden, Millionen Menschen, die auf der Mall feiern, die wird es diesmal nicht geben. Die hätte es ohnehin wahrscheinlich in der Form nicht gegeben wegen der Corona-Pandemie. Und jetzt kommt die Sicherheitslage eben obendrauf, beziehungsweise eben die Sorge der Sicherheitsbehörden, dass es wieder zu Gewalt kommen könnte und deswegen diese Vorkehrung. Sie laufen also in die Stadt rein und stehen immer wieder vor diesen Zaunfeldern. Die sind ungefähr 3 Meter hoch, sehr engmaschig, schwarz, man kann durchgucken und überall stehen dann auch eben die von Ihnen beschriebenen Mitglieder der Nationalgarde, auch mit schweren Militärautos. Und man kann nach wie vor mit dem Fahrrad durchlaufen, auch so spazieren, aber irgendwann ist halt Schluss und man kommt nicht mehr an die eigentlichen Sehenswürdigkeiten von Washington DC derzeit ran.
Heute kam auch die Nachricht, Herr Teichmann, dass die Nationalgardisten überprüft werden. Hat man Angst vor Illoyalität in den eigenen Reihen?
Ja, das war eine weitere Schlagzeile, dass eben man Sorge hat, dass auch dort Amerikaner sind, die womöglich Verschwörungsgeschichten anhängen, die womöglich Gedanken haben, die das ganze, ja, die ganze Sicherheit torpedieren könnten. Das ist eine normale Überprüfung, glaube ich, die es regelmäßig immer wieder gibt, jetzt in der Situation, die so gespannt ist, sorgt sowas natürlich auch nochmal zusätzlich für Schlagzeilen.
Eine Feier ohne Publikum und unter massiven Sicherheitsvorkehrungen, Frau Waldschmidt-Nelson. Was bedeutet dieser hochsymbolische Umstand später wohl mal für das nationale Gedächtnis der Amerikaner?
Ich glaube, er bringt halt die Lage, die angespannte Lage in den USA dann auch zum Ausdruck, auch im Nachhinein auf diesen Bildern. Wie ja gerade schon gesagt wurde, das gab es halt noch nie in den USA. Und diese Leere dann auf dem Lawn vor dem Capitol Hill, wo Biden vereidigt werden wird, steht dann halt stellvertretend für, dass die beiden größten Probleme, die die Nation hat, eben gerade die Corona-Pandemie und die Gefahr von den eigenen Bürgern. Und das ist ja auch wirklich etwas, was noch nie da gewesen ist. Das Kapitol wurde ja eben einmal 1814 von den Briten erstürmt, aber ansonsten noch nie und vor allem nie von eigenen Bürgern angegriffen. Und dass man jetzt bei einer Amtseinführung den Präsidenten derartig schützen muss, ja, das, ich denke, das wird einen bitteren Beigeschmack hinterlassen, auch auf den Bildern.
Wir begrüßen einen dritten Gast in unserer Runde, und zwar Professor Russell Berman von der Stanford University. Schön, dass Sie dabei sind. Wir hatten anfangs etwas technische Schwierigkeiten. Das ist zum Hintergrund, warum ich Herrn Berman nicht am Anfang vorgestellt habe. Jetzt ist er dabei. Ich freue mich sehr darüber. Herr Berman, das nationale Gedächtnis der Amerikaner. Was wird dieser Tag der Inauguration am kommenden Mittwoch wohl auslösen bei den Amerikanern, wenn sie sehen, dass es einen Präsidenten gibt, der vereidigt wird, auf die Bibel schwört, aber kaum Publikum da sein wird, nicht die Zehntausende, oft Hunderttausende, die sonst immer dabei sind auf der Mall. Was bedeutet das?
Ja, das ist natürlich traurig, aber wie Herr Teichmann schon gesagt hat, diese Massen hätte es sowieso nicht gegeben wegen der Pandemie. Das war schon von vornherein geplant. Der Unterschied ist eben die Einsetzung so vieler Sicherheitskräfte infolge der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar. Ich denke, die Sicherheitskräfte wissen, dass sie die Lage am 6. Januar fürchterlich verschlammt haben. Dass es eine Demonstration geben würde, war im Voraus bekannt. Aber sie haben nicht die richtige Vorbereitung getroffen. Es gibt allerdings einen zweiten Kontext dazu. Die letzte Inauguration 2016, als Trump vereidigt wurde, an dem Tag, an dem Abend, gab es fürchterliche Ausschreitungen in der Hauptstadt. 400 Verhaftete sind im richtigen Sinne. Kam natürlich von der anderen Seite, aber sie nehmen Schritte, um das alles zu verhindern.
Bleiben wir zunächst bei den Trumpisten, so möchte ich sie mal nennen, und ihrer Aufruhr und Gewaltbereitschaft. Die Polizei hat ja mit Hilfe vieler Privatpersonen einen Teil der Kapitolstürmer identifizieren können. Nicht nur die Augenfälligen wie den gehörnten Schamanen oder den Mann, der es sich auf Nancy Pelosis Stuhl gemütlich gemacht hat. Herr Berman, was sind denn das für Leute, die das Kapitol gestürmt haben? Weiß man etwas mehr? QAnon-Fans, sagt man. Die einen sagen, es sind Verschwörungstheoretiker, Rassisten. Oder sind es nicht auch unpolitische, Trump-Wähler, weiße, männliche Menschen, die verzweifelt sind, dass ihr Idol Trump abgesetzt wurde?
Wie Sie das aufgelistet haben, davon hat es sicherlich etliche gegeben. Mhm. Bisher, ich habe keinen Zugang zu besonderen nachrichtendienstlichen Informationen. Ich lese nur, was in der Presse steht. Es gab Trump-Anhänger, es gab Extremisten verschiedener Couleur, es soll auch einige Agent Provocateur darunter gewesen sein. Mhm. Der fotogene Mann mit den Hörnern soll auch Klimaaktivist gewesen sein. Also das sind alle Bruchteile einer Geschichte, die noch erzählt werden muss.
Man kann das schon noch ein bisschen genauer sagen. Man kann zum Beispiel erklären, dass unter anderem ein ehemaliger Olympiateilnehmer vom Schwimmteam der USA dabei war, der einen tiefen Fall in seinem Leben hatte und dafür offenbar auch andere verantwortlich macht. Erstaunlicherweise waren unheimlich viele Immobilienmakler dabei, eine Immobilienmaklerin aus Dallas, die mit ihrem Privatjet für diesen Sturm auf das Kapitol angereist ist. Also es gibt dabei auch eine Richtung, Herr Berman, die da ist, ich verliere meine Privilegien und ich möchte etwas dagegen tun. Ich glaube, das hat man doch auch sehr deutlich gesehen bei diesem Sturm aufs Kapitol. Und das ist eine interessante, wenn man das innerhalb der Gesellschaft einordnet, eine interessante Entwicklung.
Was ich sehr spannend fand, ist, dass man ja eben nicht nur Trumpisten oder einige Neonazis und Antisemiten gesehen hat, sondern auch viele Leute, die Konföderiertenflagge geschwenkt haben. Und das finde ich insofern als Historikerin sehr interessant, weil diese Flagge steht ja für den sogenannten Lost Cause, ja, also diese Idee, dass der Süden zwar auf dem Schlachtfeld besiegt wurde, aber eigentlich ja nicht und die Überlegenen waren. Also diese ganze Ideologie der White Supremacy, der Überlegenheit der weißen Rasse, steht mit dieser Flagge stellvertretend. Und das ist quasi, es wird ja oft gesagt im Krieg, dass die Südstaaten zwar den eigentlichen Krieg verloren haben, aber den Krieg um das Memory, also um die Erinnerung an das, was passiert ist, gewonnen haben. Und immer wieder kolportiert worden ist, dass eigentlich die Südstaaten und deren Ideologie der weißen Überlegenheit und Privilegien und so weiter die bessere sei. Und das ist ja ein Gerüst, eine Mythologie, die auf Lügen basiert, immer schon basiert hat und bis heute von vielen geglaubt wird. Und das Glück ist halt nahtlos, knüpft das jetzt an dieses Lügengerüst von Donald Trump. Er habe die Wahl gewonnen und das sei alles gefälscht. Und das kulminiert sozusagen in der Zusammenführung jetzt von den Rassisten und den Antisemiten, die mit der konföderierten Flagge dann hineinstürmen, um die ihrer Ansicht nach gefälschte Wahl irgendwie richtig zu stellen.
Herr Börmann, wie wichtig ist diese Erinnerung an den amerikanischen Bürgerkrieg heute noch in der amerikanischen Gesellschaft? Wie stark bei den Anhängern von Donald Trump?
Diese Erinnerung ist natürlich stark, vor allem in den ehemaligen Südstaaten, wobei die Ironie ist, dass die Demokraten gerade den Senat in einem Südstaat, in Georgia, gewonnen haben. Ich warte wirklich eine ausreichende Untersuchung dieser Demonstranten beziehungsweise diese Tendenz ab. Es gibt Leute, die ihre Privilegien, wie gesagt worden ist, verloren haben. Es gibt Leute, die das befürchten, die es eigentlich noch nicht verloren haben. Wenn ein Immobilienmakler mit Privatjet dorthin geflogen ist, verfügte anscheinend noch über Privilegien. Es gab eine Untersuchung neulich, ist darüber in der FAZ berichtet worden, über die Corona-Leugner in Zürich. Und da waren interessante Ergebnisse. Ich würde eine ähnliche Untersuchung in den USA begrüßen.
Wie organisiert ist der Protest am Kapitol gewesen und wie organisiert könnte dieser Protest möglicherweise übermorgen am Mittwoch, am Tag der Inauguration werden? Herr Teichmann, gibt es Hinweise seitens der Sicherheitsbehörden in dieser Richtung?
Ja, und auch diese Hinweise, wie ich am Anfang gesagt habe, müssen wir immer wieder gewichten und immer wieder damit gegenhalten, dass eben die Sicherheitskräfte da an diesem Mittwoch am 6. Januar eben völlig versagt haben. Die Aussagen, die wir jetzt bekommen, ist eben, dass es Organisationen gibt, bereits für den 6. Januar. Das sind Informationen, die man offenbar nicht richtig beachtet oder nicht richtig gewertet hat. Die sind organisiert, die haben auch organisiert zum Sturm auf das Kapitol. Wie Herr Börmann gerade schon gesagt hat, gibt es ja Untersuchungen auch, die zum Beispiel verfolgen, welche Finanzströme vorher geflossen sind, um solche Demonstrationen auch finanziell zu unterstützen. Das alles sollte möglichst aufgeklärt werden, das finde ich richtig und gut. Und jetzt ist eben die Frage, wenn wir nach Washington D.C. gucken, aber eben auch in die Hauptstädte der einzelnen Bundesstaaten, wer könnte da noch am Mittwoch oder vielleicht auch am nächsten Wochenende noch demonstrieren? Aber das alles sind im Moment Spekulationen, weil wir alle eben diesen Zugang zu den Informationen nicht haben, die dem Ganzen zugrunde liegen. Es gibt Milizen in den USA, die immer wieder sagen, sie haben das Recht, zur Not etwas gegen die Regierung in Washington zu tun, weil das sei ihnen eben zugesichert und sie sehen eben darin ihr Recht, sich zu verteidigen, auch gegen den eigenen Staat, wenn er gegen ihre Interessen handelt. Das liegt dem, glaube ich, zugrunde. Und das ist eine Ideologie, die sich meiner Meinung nach in den letzten 4 Jahren auch noch mal verfestigt hat, aber eben nicht nur mit Donald Trump zusammenhängt, sondern viel weiter zurückreicht.
Wie gefährlich sind denn solche Leute und Gruppen, Frau Waldschmidt-Nelson, wie die Proud Boys oder die Boogaloos, von denen jetzt immer die Rede ist? Können die richtig gefährlich sein? Sind die bewaffnet? Sind die wirklich gut organisiert? Oder sind das eigentlich nur Prügelknaben, die mit denen man als professionelle Sicherheitskraft locker mit klarkommt?
Ja, ich würde sagen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich so in der Mitte. Also die sind zum Teil, erstens sind sie massiv bewaffnet. Das kann man sich ja hier in Deutschland bei uns gar nicht vorstellen, welches Arsenal wirklich von sogenannten Assault Weapons, also wirklich militärische Angriffswaffen, die in Amerika eben auch Privatpersonen ohne Probleme erwerben können. Und Organisationen wie die Proud Boys und andere eben sogenannte Bürgermilizen und White Supremacy Groups sind oft wirklich bis an die Zähne bewaffnet und haben sich zigtausend Runden von Munition besorgt. gesorgt vorher. Und seit die Accounts von Twitter jetzt für solche Pläne gesperrt sind, sind die ja eben ausgewichen auf andere Kommunikations-App, wie zum Beispiel diese Parler-App, und stehen da, glaube ich, schon im Kontakt, um eben Widerstand zu organisieren. Aber mir geht es genauso wie Herr Teichmann. Also inwieweit das jetzt tatsächlich gefährliche Ausmaße annimmt, die nicht kontrollierbar wären von den Sicherheitskräften, das ist jetzt von außen schwer zu beurteilen. Ich denke, sowohl bei dem Versuch, das Parlament von Minnesota zu erstürmen, als auch die Gouverneurin Whitmore zu entführen, da konnten die Sicherheitskräfte ja eingreifen. Und ich glaube, letztendlich haben solche Gruppen keine Chance, tatsächlich jetzt irgendwie die Regierung zu stürzen. Aber es könnte halt viele Tote und Verletzte geben, gegebenenfalls. Und das ist, glaube ich, das, wovor im Moment alle Angst haben und versuchen, das durch strenge Kontrollen und Einrichtung von Schutzzonen eben auch in den Einzelstaaten zu verhindern.
In Umfragen hat es ja durchaus Verständnis und Sympathien für die Kapitolstürmer gegeben, Herr Börmann. Was heißt das? Ist den Leuten der Angriff auf die amerikanische Demokratie oder mindestens auf ihre Symbole egal?
So, ich habe wenig Sympathie gehört. Ich habe darüber nicht in der Presse gelesen. Es gibt noch Sympathie für Trump, das ist gewiss. Er hat 75 Millionen Stimmen bekommen. Aber ich habe von keine große Darstellung von Sympathie für die Kapitolstürmer. Ich möchte zur vorherigen Frage zurückkehren. Bewaffnete Menschen sind gefährlich. Und wie gesagt worden ist, gibt es viele, viele Waffen. Aber die ideologische Lage ist wirklich obskur und gemischt. Die Proud Boys und die Boogaloos sind heterogen und haben sich während des Sommers zum Beispiel zum Teil mit Black Lives Matter sympathisiert in der Polizeikritik. Sie sind auch dafür, dass die Polizei abgeschafft werden wird.
Ja, aber sie standen in diesem Sommer eben den Black Lives Matter Demonstranten gegenüber und sie haben sich als Bürgermiliz formiert in diesem Sommer bei den Demonstrationen und sind dort rausgezogen, um andere Leute aufzumischen. Also da jetzt da eine Sympathisierung mit den Demonstranten gegen Rassismus und Polizeigewalt zu machen, halte ich für sehr gefährlich in der Diskussion, Herr Börmann.
Aber es ist nicht eindeutig, wo die Boogaloo und Proud Boy ideologisch zu verorten sind, weil sie so dezentral sind. Sie sympathisieren mit der Kritik an die Polizei.
Das heißt, aber aus anderen Gründen.
Die gibt von rechts und links. Natürlich aus anderen Gründen. Aber ein Schluss, den man ziehen könnte aus dem Sturm auf dem Kapitol, ist, dass wir eben mehr Polizeischutz brauchen, nicht weniger.
Lassen Sie uns über Donald Trump reden. Er ist noch 2 Tage im Amt. Er ist in den letzten Tagen sehr ruhig geworden. Er hat zwar noch Hinrichtungen in Bundesgefängnissen ermöglicht, aber keine politisch spektakulären Taten mehr vollbracht. Woran liegt das, Herr Teichmann? Hat er aufgegeben?
Oh, dann haben wir wahrscheinlich doch nicht ausführlich genug berichtet. Also es fallen noch viele Entscheidungen in den letzten Tagen. Also auf außenpolitischer Seite zum Beispiel ist noch die Entscheidung gefallen, dass man die Beziehung zu Taiwan nicht mehr länger beschränkt, sodass das Verhältnis wieder normalisiert werden soll. Das ist eine Entscheidung, die auch Auswirkungen auf die nächste Administration hat, vor allen Dingen dann eben im Verhältnis zu China. Das ist etwas, was Biden, der kommende Präsident, kaum zurückdrehen kann, auch selbst wenn er es gerne würde. Also eine sehr weitreichende Entscheidung. Dann haben wir weitreichende Entscheidungen im Bereich des Umweltschutzes, wo zum Beispiel gerade die Umweltschutzbehörde noch entschieden hat, dass für Mülldeponien, für Ölraffinerien und andere, die in Zukunft neue Limits oder neue Grenzwerte für den Ausstoß von Kohlendioxid nicht gelten sollen. Also da passiert noch eine ganze Menge, was jetzt gerade sein wird. Es gibt im Moment wieder Berichte, dass Trump auch noch mal 100 Menschen begnadigen möchte. Dazu gehören dann zum Teil einfach auch Amerikaner, die im Gefängnis sitzen, wegen nicht gewalttätiger Drogendelikte. Das geht in die geringste Richtung Justizreform. Aber da werden auch sicher noch andere Amerikaner dabei sein. Ich sehe das nicht so, dass es ruhig ist, sondern es passiert eine ganze Menge hier gerade in Washington.
Kann er sich auch noch selbst begnadigen? Wird er das tun? Was ist Ihre Einschätzung?
Oh, das ist die Lieblingsdiskussion der Demokraten in Amerika. Das ist so ein Rabbit Hole. Also das ist sowas, wo man reinstürzt und man kommt nicht wieder raus. Ich würde das gerne abwarten. Persönlicher Meinung, wenn Sie mich danach fragen, glaube ich, würde er es nicht tun.
Es gab zahlreiche Ministerrücktritte, ordentliche Übergänge in den Behörden, der Appell der 10 ehemaligen Verteidigungsminister an die Armee und so weiter. Und auch sein Vizepräsident Pence hat sich ja doch deutlich von Donald Trump emanzipiert, zumindest distanziert. Ist Donald Trump ein Stück weit auch eingebunden worden, so dass er nicht mehr allzu viel ausrichten kann? Herr Berman, was ist Ihr Eindruck? Hat er an Macht verloren in den letzten Tagen, als die Leute abgerückt sind?
Er hat natürlich an Macht verloren. Ich denke, im Laufe der 4 Jahre eigentlich nicht alle Macht ausgeübt, die er hätte ausüben können. Zum Teil, weil er wenige Mitarbeiter hatte, die Wege der Regierung kannten, die Wege der Administration kannten. Und jetzt, da er noch mehr verliert, verliert er an Macht. Aber wie Herr Teichmann sagte, fallen Entscheidungen jetzt, die rückgängig gemacht werden können, aber nur schwierig.
Beispiel Taiwan, beispielsweise Umweltpolitik. Hat er noch was im Köcher? Glauben Sie, da kommt in den nächsten 48 Stunden noch etwas, Herr Berman?
Möglich. Vielleicht bei Fragen im Erziehungsbereich, bei den Amnestien, wovon Herr Teichmann gesprochen hat, auf der Verordnungsebene. Aber ich denke wohl nichts Dramatisches, was deutsche Zuhörer interessieren würde.
Der noch Präsident ist nicht mehr auf Twitter und auf Facebook aktiv. Frau Waldschmidt-Nelson, wie sehr behindert ihn die späte Sperrung durch die Social-Media-Konzerne, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in seiner realen Politik, die er ausübt?
Ich glaube, insbesondere in der Kommunikation ist das für ihn ein schwerer Schlag, weil wir kennen das ja, dass er also des Nächtlichen zu allen möglichen und unmöglichen Stunden mit diesen Twitter-Nachrichten, und er hat ja, glaube ich, über 80 Millionen oder mehr Followers, die Welt aufgemischt hat. Und diesen Wirkungsgrad in den Medien, den kann er jetzt nicht mehr erreichen. Regierungspolitikmäßig, da würde ich eher Herrn Teichmann und Herrn Berman zustimmen, ist er dadurch nicht so eingeschränkt, denn er kann ja weiterhin, wie er das auch bislang viel getan hat, durch Dekrete Entscheidungen durchsetzen. Inwieweit die dann haltbar sind, weiß man nicht, denn so Dekrete des Präsidenten können vom nächsten Präsidenten ja auch in den meisten Fällen wieder rückgängig gemacht werden. Ich persönlich glaube, dass er im Moment, es tut sich zwar was viel, aber es tut sich nicht so viel öffentlich, ist, dass ich denke, Trump will jetzt vielleicht doch ein bisschen, in Anführungszeichen, den Ball flach halten, was so öffentliches Auftreten angeht. Denn ich glaube, er möchte nicht riskieren, dass eine ausreichende Anzahl der Senatoren im Senat doch noch für eine Verurteilung seiner Person im Impeachment-Verfahren stimmen werden. Deshalb denke ich, er versucht jetzt gerade, besonders konfliktträchtige Entscheidungen vielleicht eher zu vermeiden.
Sie hören ein SWR2-Forum zum Thema USA von dem Machtwechsel, die gespaltenen Staaten von Amerika. Es diskutieren der Literaturwissenschaftler Professor Russell A. Berman von der Stanford University, der Hörfunkkorrespondent Thorsten Teichmann im ARD-Studio Washington und die Historikerin Professor Britta Waldschmidt-Nelson von der Universität Augsburg. Das Stichwort ist gerade gefallen, Impeachment-Verfahren. Genauer gesagt, das zweite Impeachment-Verfahren ist im Repräsentantenhaus ja eingeleitet worden. Auch 10 Republikaner haben den Antrag unterstützt. Im Senat, der morgen zusammentritt, müssten theoretisch, nein, ganz praktisch sogar, 17 Republikaner gegen Trump stimmen. Herr Berman, ist das denkbar?
Natürlich ist es denkbar. Und ich denke, das erklärt, warum er zum Teil jetzt ruhig ist. Er möchte eine Verurteilung verhindern. Der Senat wird wohl allerdings mehr als einen Tag brauchen, um ein Urteil zu fällen. Das heißt, wir begegnen eine andere interessante Frage. Kann es ein Impeachment-Verfahren geben, wenn er nicht mehr im Amt ist?
Welchen Sinn hätte ein solches Verfahren danach? Eigentlich ja doch, damit er eine Wiederwahl oder ein Wiederantritt zur Wahl 2024 ausgeschlossen ist, oder?
Erstens wäre es symbolisch von großer Bedeutung, dass er dass das Impeachment vom Senat gutgeheißen werden würde. Und zweitens, dass er dann nicht mehr kandidieren könnte. Er hat, man soll das nicht vergessen, 55 Millionen Stimmen bekommen. Das ist mehr als die gesamte Bevölkerung der alten Bundesrepublik. Viele Leute haben ihn unterstützt politisch. Und er könnte ein plausibler Kandidat werden in 4 Jahren. In 4 Jahren, wo er ebenso alt sein wird wie Joe Biden heute.
Mhm. Frau Weltschmidt-Nelson?
Also es sind ja 2 verschiedene Dinge. Das erste ist, dass eine Verurteilung des Impeachment, das heißt, er hätte sich dann tatsächlich quasi des Hochverrats schuldig gemacht, wenn er verurteilt wird. Und selbst wenn er dann schon nicht mehr im Amt ist, also nicht mehr des Amtes enthoben werden kann, bedeutet das quasi wirklich nochmal eine öffentliche Unterstreichung, dass auch die Republikanische Partei sein Verhalten für absolut inakzeptabel befindet. Das würde also bedeuten, dass die Republikanische Partei sich wirklich auch von Donald Trump trennt, wenn das jetzt passiert. In einem zweiten Schritt, und das sind auch 2 unterschiedliche Verfahren, kann der Senat dann entscheiden, quasi zu beantragen, dass der Präsident, der verurteilt wurde, nie wieder ein politisches Amt innehaben darf. Und dafür reicht eine einfache Mehrheit im Senat. Das heißt, man kann jetzt eigentlich davon ausgehen, wenn der erste Schritt gelingt, dann wird der zweite auch erfolgen. Und das hieß dann, dass Donald Trump für alle Zukunft von politischen Ämtern ausgeschlossen wäre. Und das ist halt schon, sage ich mal, ein Grundsatzentscheidung, wie die Republikanische Partei sich da verhält. Mitch McConnell, der noch jetzt Mehrheitsführer im Senat, der ja dann am Mittwoch die Minderheit der Republikaner anführen wird, hat ja sogar gesagt, er begrüße das Verfahren, hat allerdings noch nicht gesagt, wie er selber abstimmen wird.
Wird das denn die Republikaner, Herr Teichmann, eher einen, ein solches Verfahren oder tatsächlich spalten?
Also das, was wir im Moment sehen, ist eine Spaltung innerhalb der Partei zwischen Republikanern wie Matt Gaetz zum Beispiel aus Florida, ein Abgeordneter, die ganz fest darauf abzielen, diese Basis von Trump, diese Millionen Anhänger zu halten. Auch für die nächsten Wahlen brauchen sie sie, wenn sie wiedergewählt werden und damit weiter an der Seite von Donald Trump bleiben. Und dann gibt es die Führung innerhalb der Partei, die nicht so richtig weiß, wie sie sich verhalten soll. Ein Teil ist für das Impeachment, der andere Teil der Partei, zum Beispiel der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, die sagen zwar, der Präsident habe sich falsch verhalten, aber stimmen dann trotzdem gegen das Impeachment. Und dann gibt es eben, glaube ich, Senatoren, die sich durchaus Gedanken machen darüber, wie man weitermacht innerhalb der Partei. Und das ist im Grunde eine Krise, die wir da erleben, eine Krise der konservativen Seite, die das Ganze eigentlich befähigt hat. Auch die ist nicht neu. Auch die dauert im Grunde schon seit dem Ende von George W. Bush und dem Beginn der Tea Party-Bewegung innerhalb der Partei an. Und es zerreißt jetzt einfach die Partei. Das ist aber gefährlich für alle, weil natürlich auch der neue Präsident Joe Biden die Republikaner braucht zum Regieren. Er wird sich nicht immer auf seine eigene hauchdünne Mehrheit im Senat verlassen können und will das womöglich auch nicht, will mit der anderen Seite eben auch ins Gespräch kommen. Und wenn die andere Partei aus eigenen taktischen politischen Gründen nicht als Partner zur Verfügung steht bei wichtigen Entscheidungen, dann ist das ein Problem für die Demokratie.
Und es zieht jetzt auch politische Energie ab, die Joe Biden zu Beginn seiner Präsidentschaft ja auch dringend braucht. Herr Berman, meine Frage an Sie. Was muss Trump denn durch dieses Verfahren am meisten fürchten? Dass er nicht mehr wiedergewählt werden kann oder weil sein Einfluss auf die Republikaner dann doch wohl dramatisch abnehmen würde oder nicht?
Also beides muss ich wählen. Also ich gehe davon aus, dass er sich zunächst einmal Sorgen macht um die eigene Zukunft, um die eigene finanzielle Lage, um gerichtliches Nachspiel. Ja. Aber darüber hinaus denke ich, dass er in der Tat gehofft hatte, eine Rolle in der republikanischen Politik spielen zu können während der nächsten 4 Jahre. Und das könnte er verlieren. Ich stimme Herrn Zeichmann zu, die Republikaner stehen vor einer Spaltung und wir werden sehen, was die Konsequenzen davon sind. Wobei man hinzufügen sollte, dass es auch tendenzielle Spaltungen innerhalb der Demokraten gibt. Nicht um die Frage Donald Trump, sondern um die Frage, ob Biden von der Mitte aus oder von links aus regieren wird. Und das werden wir sehen in den nächsten Wochen.
Eigentlich fällt das Urteil über eine Präsidentschaft immer mit ein wenig Abstand durchaus differenziert aus. Auch Donald Trump hat ja unzweifelhaft Erfolge zu verzeichnen. Die Wirtschaft war vor Corona gut in Form, die Zahl der Arbeitslosen ging runter, der allgemeine Volkswohlstand auch bei den Unterprivilegierten stieg. Er hat anders als alle anderen seiner Vorgänger seit Jimmy Carter auch keine Kriege angezettelt und die Konflikte mit China, Nordkorea und Iran ohne Gewalt gemanagt. Er hat die hemmungslose Globalisierung mitgestoppt. Er hat durchaus eine linke Forderung damit erfüllt. Wird man diese Leistungen irgendwann würdigen können oder bleiben die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft und seine Angriffe auf die US-Demokratie vor allem im Gedächtnis, Frau Waldschmidt-Nelson? Was meinen Sie?
Ich denke, das ist durchaus ein gemischtes Bild und bei der relativ ja Trump kritisch eingestellten Berichterstattung hier in Deutschland standen eigentlich ja immer die negativen Dinge seiner Politik, vor allem in der Außenpolitik, im Vordergrund. Und das sind natürlich auch Sachen, die sich nicht wegdiskutieren lassen, dass er die alte Tradition der Amerikaner möglichst multilateral zu handeln, und das war ja auch gerade etwas, was unter Obama wieder hochgehalten wurde, das hat Trump ja mit seiner America First Doktrin deutlich umgekehrt, und er ist aus vielen internationalen Abkommen ja auch wirklich ausgetreten, gleich zu Beginn ja aus dem Pariser Klimaabkommen, dann aber auch militärpolitisch gesehen, er hat den INF-Treaty verlassen, das Open Skies-Abkommen gekündigt, er hat den Iran-Nuclear-Deal einseitig eben auch beendet, und last but not least hat er ja auch entschieden, dass er aus der Weltgesundheitsorganisation austreten will, beziehungsweise die USA sofort jetzt ihre Zahlungen da einstellen. Und das ist natürlich was, was international und vor allem von europäischer Seite aus nicht so gut ankommt, aber aus, sage ich mal, der Perspektive amerikanischer Nationalisten sind das natürlich alles Schritte, die die für gut befinden und sagen, vor allem wenn sie also auch Donald Trumps Argumenten folgten, dass Amerika ja meistens zu leiden hatte unter diesen internationalen Abkommen, dann ist das aus ihrer Sicht natürlich ein richtiger Schritt. Ich meine, es kommt immer auf die Perspektive an. Donald Trump hat einmal sehr schön gesagt, als er kritisiert wurde dafür, aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten, da hat er gesagt, I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris. Ja, und die Menschen, also die Bürger von Pittsburgh und anderen, gerade eben in diesem sogenannten Rust Belt der USA, sind halt diejenigen, die von der Öl- und Kohle- und Autoindustrie, von diesen ganzen, sage ich jetzt mal, umweltverschmutzenden Industrien abhängen. Und deren Anliegen war ihm halt erstmal wichtiger. Ja? Insbesondere, weil er ja ohnehin zu eher den Leuten gehört, der die menschgemachte Klimaerwärmung für ein Gerücht hält. Aber wie gesagt, es kommt auf die Perspektive an. Das ist genau wie die Frage mit der Steuerreform. Donald Trump hat ja im Jahr 2017 wirklich die größte Steuerreform seit Ronald Reagan in den 80er Jahren durchgeführt, massive Steuerkürzungen durchgesetzt. Und davon haben ja viele Leute auch sehr profitiert. Natürlich in der Regel eher die Unternehmer und die Besserverdienenden. Aber es hat trotzdem insgesamt ja auch eine Schubwirkung für die amerikanische Wirtschaft gehabt. Die Arbeitslosenzahlen gingen runter. Das ist, wie gesagt, kurzfristig von vielen eben als Erfolg anzusehen. Langfristig hat es natürlich auch zum größten nationalen Schuldenberg geführt, den die USA je gesehen haben. Und so gilt das halt für viele andere Dinge. Die Deregulierung zum Beispiel der Umwelt- und Finanzpolitik wird von vielen in Amerika als etwas Positives gesehen. Viele andere Leute finden das katastrophal. Es ist also immer eine Frage der Perspektive, wenn man das Erbe von Donald Trumps politischen Entscheidungen beurteilen will.
Herr Böhmen, können Sie sich vorstellen, dass es bei Donald Trump in einigen Jahren irgendwann eine gemeinsame Rückerinnerung geben kann bei den Amerikanern, die nicht gespalten ist? Bei Ronald Reagan hat das ja eigentlich auch funktioniert im Nachhinein.
Das hängt zum großen Teil davon ab, wie sich die Biden-Administration sich gestaltet. Donald Trump hat Schuldenberge gebaut, wie gesagt worden ist, aber Biden hat anscheinend dasselbe vor. Wichtiger, denke ich, vor allem für deutsche Hörer jetzt, ist, was Sie gesagt haben, er ist ein Präsident, der keinen Krieg veranlasst hat. Der erste, glaube ich, seit Carter, das ist lange her. Man könnte sich Sorgen machen, dass manche Neokonservativen eine Rückkehr feiern in der Biden-Administration in gewissen außenpolitischen Fragen. Wenn es eine eine Wende in der amerikanischen Außenpolitik geben könnte in neokonservativer Richtung, das heißt Militarisierung, werden wir uns zum Teil auf jeden Fall nach Trump, dem Friedenspräsidenten, zurücksehnen.
Was glauben Sie, Herr Teichmann, wenn der Mythos von der gestohlenen Wahl weiter befeuert wird von Donald Trump und sich dieser Mythos über die Inauguration am Mittwoch hinauszieht, bleibt dann die amerikanische Gesellschaft grundgespalten?
Also ich glaube, dass die amerikanische Gesellschaft ohnehin gespalten bleibt, solange man nicht an der Verteilung des Wohlstands in Amerika etwas ändert, an dem Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, am Zugang am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das ist eine Spaltung, die nicht nur mit der Politik zusammenhängt, sondern die Politik sitzt obendrauf. Und die Probleme auch hier reichen natürlich wieder weiter zurück und sind eine Warnung für uns auch in Europa, bin ich der Meinung. Und ich glaube, dass wenn man das nochmal betrachtet, die Trump-Präsidentschaft, was Herr Berman sagt, es hängt viel von Biden jetzt ab, finde ich auch. Die Rede von Biden in dieser Woche, in der vergangenen Woche, als er eben sein 1,9 Billionen US-Dollar Pandemiepaket vorgestellt hat, da sprach aus jedem Satz, ich habe verstanden. Also die Demokraten haben verstanden, dass sie ihre Politik in der Form, wie sie es vorher gemacht haben, nicht fortsetzen können, sondern eben ins Zentrum rücken müssen, den amerikanischen Arbeiter, die amerikanische Familie und das eben nicht nur mit Worten, sondern eben auch mit Taten. Das ist eine Abkehr von der Extremglobalisierung, die vor allem 1% in der Gesellschaft genutzt hat. Und das werden wir in allen Staaten erleben, dass das da eine Rückbesinnung gibt. Und wenn das das Ergebnis ist, dann könnte die Trump-Präsidentschaft durchaus neben all den Sachen, die wir kritisieren, ein Anstoß gewesen sein, in eine andere Richtung zu schauen und womöglich sich mehr um die Menschen zu kümmern und eben nicht nur um sich selbst.
Donald Trump hat ja immer den Anspruch gehabt, dem amerikanischen Arbeiter auch wieder eine Stimme zu geben. Das ist ihm in gewisser Weise ohne Zweifel wohl gelungen. Kann denn Joe Biden, sein Nachfolger, Gleiches schaffen, nachdem ja offensichtlich die Vorgängerin im Bemühen, amerikanische Präsidentin zu werden, Hillary Clinton, das ja offensichtlich nicht gekonnt hat und gegen Trump deshalb wohl auch verloren hat. Ist es möglich, Frau Waldschmidt-Nelson, dass Biden es schafft, das Land tatsächlich zu einen und auch diejenigen, die sich unterprivilegiert gefühlt haben in den letzten Jahren, wieder auf die Seite, auf seine Seite zu ziehen, beziehungsweise wieder die Gesellschaft in dieser Form einig und wieder ins Gespräch kommen zu lassen?
Also, dass es zu einer vollkommenen Aussöhnung und Harmonisierung kommt, bezweifle ich. Aber ich würde auch sagen, dass Joe Biden, da stimme ich Herrn Teichmann völlig zu, verstanden hat, was Hillary Clinton damals falsch gemacht hat und ihre Wortwahl damals für die Deplorables, ja, also quasi die Verachtenswerten da irgendwo im mittleren Westen, in dem sogenannten Flyover Zones, da wo die Elite im Westen und im Osten nur so drüber ziehen, da hat Joe Biden von Anfang an ganz anders gesprochen. Und er war ohnehin auch als Vizepräsident von Barack Obama immer derjenige, der nicht so sehr als der elitäre Abgehobene da war, sondern immer als jemand, der sehr geerdet ist, der ja auch selber aus einem Arbeitermilieu kommt in Pittsburgh und der ganz anders eine Verbindung hat auch zur arbeitenden Bevölkerung, als das zum Beispiel Barack Obama hatte oder auch Hillary Clinton. Und ich denke, wenn die Demokratische Partei, er wird es natürlich auch ein bisschen schwer haben, sich gegen die linksradikalen Elemente jetzt durchzusetzen, die ja ganz starke linksradikale Reformen fordern. Aber ich denke, er ist jemand, der für diesen Weg der Mitte steht. Und er wird zum Beispiel jetzt nicht sagen, es werden alle College-Schulden erlassen und alle Universitäten sind jetzt umsonst. Aber er wird sicher dafür sich einsetzen, dass die Bildungschancen eben auch für Menschen, die nicht so viel Geld haben, massiv erhöht werden. Dass vielleicht auch genau wie in Deutschland, er hat ja auch schon gesagt, er will sich da zum Teil auch an europäischen Modellen orientieren, dass zweite Formen der Fortbildung eingeführt werden und Umschulen möglich sind. Er will Infrastrukturprojekte anstoßen, die eben auch alternative Jobs, nicht unbedingt nur im Energiesektor, Öle und Kohle und so weiter und Gas beherbergen. Und ich denke, wenn er das schafft, das anzugehen und außerdem, wenn es ihm jetzt erstmal gelingt, die Pandemie in den Griff zu bekommen, die ja in den USA noch viel, viel schlimmer wütet als bei uns, dann hat er zumindest eine Chance, dass sich die Situation verbessert und der Graben, den Donald Trump ja jetzt wirklich 4 Jahre lang immer tiefer und breiter gemacht hat zwischen den verschiedenen politischen Lagern in den USA, dass er diesen Graben wieder so verkleinern kann, dass besser Brücken gebaut werden können.
Kann Biden, Mr. Berman, tatsächlich solche Brücken bauen? Trauen Sie ihm das zu?
Ich denke, er hätte die politische Vorstellungskraft, die Brücken zu bauen. Er hat Probleme innerhalb seiner Partei. Es gibt die linke Lage, es gibt auch die Globalisierungslager. Mhm. Aber wie Frau Walschmidt-Nelson dargelegt hat, ist er eher moderat. Und er versteht, was große Teile der Bevölkerung von ihm erwarten. Aber das Land ist, wie Herr Teichmann sagte, zutiefst gespalten. Man denke nur an die hauchdünne Mehrheiten in beiden Kammern. Beinahe 50-50 im Senat und beinahe das gleiche im Repräsentantenhaus. Das Land ist gespalten. Und ich denke, die Zukunft hängt davon ab, ob Biden es vermag, zur trumpistischen Lager eine Hand zu reichen und Versöhnung anzubieten. Werden wir sehen, ob er das macht.
Trump geht, aber die Trumpisten werden bleiben, Herr Teichmann?
Also auf jeden Fall, das wird bleiben, ganz einfach schon, weil es ja auch eine Machtfrage ist. Das hat eben auch was mit der Partei zu tun. Herr Böhmen hat auch angedeutet, welche Möglichkeiten Herr Trump hat. Er hat über diese Lüge, die Wahl sei gestohlen, seit der Präsidentschaftswahl etwa 300 Millionen US-Dollar eingesammelt, nochmal an nachträglichen Wahlkampfspenden. Dieses Geld kann die Republikanische Partei, das kann Trump, wenn er dabei bleibt, einsetzen, um Kandidaten in die Vorwahlen zu schicken bei der Republikanischen Partei, die seinen Kurs des Trumpismus unterstützen und damit eben auch weiter das Bild der Republikaner formen. Das ist, warum die Partei mit ihm im Moment nicht brechen kann. Er ist nach wie vor ein Machtzentrum für sie. Und dementsprechend werden wir uns in Amerika nach wie vor eben mit dieser Form auseinandersetzen müssen. Und die Frage ist eben, was das mit der Demokratie macht und ob der Diskurs in irgendeiner Form möglich ist. Also diese Annäherung, die Herr Böhmen fordert, ob das überhaupt geht oder ob sich eben die eine Seite komplett verweigert und in einer alternativen Realität am Ende wohl endet, wo man sie gar nicht mehr erreichen kann. Das ist durchaus eine Gefahr, die ich sehe.
Wenn Donald Trump ausfällt als Führer des trumpistischen Flügels sozusagen in der Republikanischen Partei, weil er sich um seine Prozesse kümmern muss und weil er sich um seine Geschäfte kümmern muss, wer wird denn der neue Führer sein des Trumpistenflügels, Herr Böhmen? Ist das Ted Cruz, der sich in den letzten Wochen doch sichtbar gemacht hat?
Es wird eine Konkurrenz geben unter manchen Senatoren, vor allem Cruz, möglicherweise Cotton, möglicherweise Hawley, möglicherweise. Oder es könnte auch Nikki Haley sein, die allerdings keine echte Trumpistin ist, eher in der Mitte steht, aber trotzdem nie gebrochen hat. Ich denke, es gibt eine Reihe von möglichen Kandidaten, wenn Trump selber ausfällt.
Statt eines rauschenden Festes bekommt Amerika und sein neuer Präsident am Mittwoch eine eher unprätentiöse Amtseinführung. Ein paar Kongressabgeordnete werden da sein. Natürlich, Lady Gaga singt die Nationalhymne und eine Fernsehshow mit Tom Hanks wird es geben statt einer üppigen Party. Frau Walschmidt-Nelson, ist das angemessen?
Ich denke ja, jetzt im Zeitalter der Pandemie und unter den gegebenen Umständen bleibt gar nichts anderes übrig. Und ich meine, auch die Wahl zum Beispiel von Tom Hanks ist etwas, was, sage ich mal, jetzt auch wieder eine versöhnliche Geste ist, denn Tom Hanks gehört nun wirklich zu den populärsten Schauspielern in den USA. Und obwohl er öfter auch mal seine Sympathien für die Demokraten preisgegeben hat, ist er auch in weiten Teilen der republikanischen Kinozuhörerschaft sehr beliebt, weil er einfach so als ein grundguter, typisch amerikanischer, bodenständiger Mensch gilt. Und ich denke, die Wahl seiner Person, um diese Amtseinführung jetzt in der digitalen Form, in der medialen Form im Fernsehen zu moderieren, war sehr weise. Ich glaube, was anderes hätte Biden jetzt auch nicht machen können. Und die Wahl der Personen, die er getroffen hat, auch übrigens, wenn ich das in einem Satz noch hinzufügen kann, die Auswahl seiner Kabinettsmitglieder ist ja auch etwas, was sich so diametral von Trump unterscheidet im Hinblick darauf, dass es viel diverser ist. Also bei den Ernennungen, die er bisher gemacht hat, sind ja praktisch fast die Hälfte Frauen, über die Hälfte Minorities und gleichzeitig aber auch alles Leute mit sehr viel Erfahrung in ihren jeweiligen Ressorts. Und das ist auch wieder ein Unterschied. Donald Trump hat ja hauptsächlich Leute in seine Regierungsmannschaft geholt, wo es nicht darum ging, ob die kompetent waren, sondern wo es primär immer nur darum ging, dass sie ihm gegenüber 100%ig loyal waren. waren.
Und das war das SWR2-Forum. Wir sind am Ende unserer Sendezeit, muss sie leider abbrechen. USA vor dem Machtwechsel, die gespaltenen Staaten von Amerika. Professor Russell A. Berman ist Literaturwissenschaftler an der Stanford University, war ebenso Gast wie Thorsten Teichmann, ARD-Studio Washington, und Professor Dr. Britta Waldschmidt-Nelson, Historikerin an der Universität Augsburg. Mein Name ist Klaus Heinrich.